Es ist in der Tat, ich liebe die Bibel. Das ist wahrscheinlich nichts Neues für euch. Und das ist in der Tat so, dass es für mich keine Pflichtlektüre ist oder einfach von Berufswegen her, sondern ich liebe sie. Ich bin wirklich nach meiner Bibelschule nach Hause gekommen und habe gesagt, wenn es eins gemacht hat mit mir, es hat mich verliebt gemacht ins Wort Gottes. Und ich liebe es, die Bibel aufzuschlagen und darin zu lesen, weil sie einerseits so einfach zu verstehen ist. So einfach, dass selbst kleine Kinder in ihrer Kinderbibel blättern, lesen oder gucken und verstehen können. Und andererseits können Hochgelehrte sie studieren und studieren und studieren. Und sie finden immer wieder etwas Neues drin. Etwas Faszinierendes. Es ist wie ein Fass ohne Boden. Wenn man denkt, jetzt habe ich den Hasen, dann schlägt er noch einen Haken. Und dann schlägt er noch einen Haken. Schöne Einleitung heute. Vielen Dank, Iris. Manchmal ist das so eine Kleinigkeit, die nimmt man so in den Fokus. Und dann nimmt man sie nochmal in den Fokus. Und dann denkt man, jetzt hat man sie verstanden. Und dann muss man sie nochmal in den Fokus nehmen. Oder in einem anderen Bild, in einem anderen Kontext sehen. Ich finde es überragend. Wir wollen das Wort Gottes und Gottes Absichten ja verstehen können. Und wir wollen es auch so kommunizieren können, dass andere es verstehen. Und ich weiß, das ist auch euer Anliegen. Und viele von euch versuchen das ja auch und sind darin auch unterwegs, glaubensfernen Menschen, konfessionslosen Menschen, die gute Nachricht von Jesus, das Evangelium weiterzugeben. Und zwar so, dass sie es verstehen können. Wie gibst du es weiter? Welche Worte nutzt du? Oder welche Worte meidest du ganz bewusst? Oder welche Bilder gebrauchst du, um so ganz wesentliche Punkte zu veranschaulichen? Weil das hat Jesus ja immer so messerscharf gekonnt, oder? Ganz alltagsnah, aus dem Kontext der Menschen, hat er Gleichnisse, Bilder, hat er Situationen gewählt, da war jeder zu Hause, wir heute nicht immer mehr. Deswegen müssen wir zurückreisen, verstehen, was war die damalige Situation? Welche Bilder brauchst du heute, um Menschen das Evangelium der Hoffnung und des Lebens weiterzugeben? Einerseits ist die Bibel ganz einfach. Und andererseits ist sie in ihrer Komplexität sowas von vielschichtig, dass es sich immer wieder lohnt, die Bibel auch mal so aufzuschlagen, jetzt habe ich hier extra ein altdeutsches Schriftbild genommen, dass man genauer hinschauen muss. Dass ich mich entscheide, ich investiere Arbeit und Mühe und lass nicht einfach nur mal so einen Vers an mir vorbeifliegen, sondern ich tauche wirklich tief, um aus dieser Goldgrube etwas zu heben. Keine neuen Wahrheiten. Es ist schon alles offenbart. Ich werde immer skeptisch, wenn jemand sagt, ich habe was ganz Neues in der Bibel entdeckt. Da gibt es nichts Neues in dem Sinne mehr zu entdecken, aber es gibt neue Erkenntnisse, die die Wahrheiten uns nochmal tiefer verstehen lassen. Dass wir die Wahrheiten einfach nochmal anders verstoffwechseln können. Und manche dieser Gold Nuggets, die verpassen wir leider, weil sie uns schon zu geläufig sind. Wir haben sie quasi mit der Muttermilch aufgesogen oder in der Gemeinde groß geworden. Ja, man sagt so schön im Englischen, been there, done that, abgehakt. Ich war schon da, habe ich gehört, muss mir nichts mehr drüber erzählen. Kenne ich schon. Was willst du darüber wissen? Das sind so ein paar Begrifflichkeiten, ich weiß nicht, welche Begrifflichkeiten das bei dir sind, die triggern etwas. Du hörst das nur, ja, kenne ich. Und dann hören wir eigentlich gar nicht mehr hin, weil wir kennen das hier schon alles. Oder es ist manchmal ein bisschen schwierig für uns, weil wir sagen, wir wollen ja nicht kanaanäisch reden. Was meinen wir damit eigentlich? Also die Sprache Kanaans, die Sprache des verheißenen Landes, die fromme Sprache. Wir wollen ja nicht in Worten reden, die vielleicht wir selber noch nicht mal verstehen. Und mein Gegenüber schon gar nicht. Und das ist auch gut so. Und ich finde, da sind wir unheimlich gut unterwegs in unserer Gemeinde. Das schätze ich hier sehr. Aber bei all dem Bestreben dürfen wir uns auch nicht berauben lassen. Es gibt manche Dinge, da müssen wir einfach genauer hinschauen und manche Begrifflichkeiten, manche Konzepte, die müssen wir ergründen. Welche Golden Nuggets kommen dir da so in den Sinn? Vielleicht das Wort Demut. Ich weiß, Demut, damit konnte ich im Deutschen nichts anfangen, bis ich im englischsprachigen Raum meine Bibelschule machte und einen ganz neuen Zugang zu diesem Begriff fand und sich mir das eröffnete. Und ich dachte, wow, was für ein starkes Konzept. Demut, sich zu demütigen. Oder was ist mit Sühne? Oder was ist mit Gnade? Das sind ja so Worte, die müssen wir dekodieren, oder? Was steckt denn eigentlich dahinter? Also ich gehe davon aus, wer wirklich Gnade verstanden hat, wirklich weiß, was Gnade bedeutet, der kann nicht anders, als vor Freude zu platzen und entsprechend zu leben. Das ist einfach so. Wenn wir wirklich wissen, was Gnade ist, dann werden wir auch nicht Gefahr laufen, dass wir Gnade zu billiger Gnade degradieren. Das werden wir nicht machen. Nach dem Motto, oh, ich kann leben, wie ich will, ist doch egal, ist doch Gnade da. Das wirst du niemals machen, weil du weißt, was Gnade ist. Gnade wird dich motivieren, wird dich trainieren, wird dich leiten, Gott gefällig zu leben. In dem, was er für dich bereitet hat. Das ist doch ganz klar. Es sei denn, über Gnade muss man nicht drüber erzählen, kenne ich. Ich möchte mit euch heute ein wahres Goldstück heben. Und das ist ein Goldstück, das hat mir persönlich zu ganz viel Tiefe in meiner Gottesbeziehung verholfen. Es geht darum, dass Gott ein Bundesgott ist. Es geht um die Bündnisse Gottes mit uns Menschen. Oder anders gesagt, wir können sagen, mit Gott im Bunde sein. Da möchte ich heute mal richtig tief mit euch rein. Ich weiß, das ist eine Zumutung, weil das auch ein bisschen komplex ist. Aber ich mute euch das heute mal zu. Und in 2 Wochen möchte ich gerne daran anknüpfen. Nochmal in einer anderen Weise. Mit Gott im Bunde sein, laut Volksmund ist es ja gut, mit jemandem im Bunde zu sein, oder? Das ist also richtig erstrebenswert. Und jemand ist wirklich zu beglückwünschen, der mit jemandem, sagen wir, Gutem und Großem im Bunde ist. Und wenn wir das jetzt auf Gott übertragen, auf den, der alles erschaffen hat und alles in seinen Händen hält, ey, mit diesem Gott im Bunde zu sein, da gibt es nichts Größeres. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und wenn wir also den Inhalten der Bibel auf den Grund gehen wollen, ich habe das eben angedeutet, wir müssen Zeitreisende werden. Wir müssen nämlich in die Lebenswelt der biblischen Person eintauchen, was sich hinter dem Begriff von Bund verbirgt. Das ist wie eine rote Linie von Buchdeckel zu Buchdeckel durch die gesamte Bibel. Und ich sage das mal so, nicht nur metaphorisch, sondern ganz wortwörtlich, wie ich es meine. Es ist eine rote Linie, eine blutrote Linie. Die hält eigentlich die Bibel zusammen. Zunächst einmal, die Bibel ist ja aufgeteilt in 2 Teile. Ne? Das ist uns allen klar, das Alte Testament und das Neue Testament. Das wissen wir. Wir wissen vielleicht auch 66 Bücher und so weiter. Manche wissen, wie viel stehen im Alten Testament, im Neuen Testament. Manche wissen sogar, wie viele Verse gibt es und was. Kann man ja alles nachgucken. Das muss man nicht wissen. Aber das Alte Testament und das Neue Testament, so nennen wir es, Testament, Testamentum, das ist die lateinische Wiedergabe vom griechischen Diatheke. Und Diatheke ist wiederum die griechische Wiedergabe von hebräisch Berit. Und das sage ich euch deswegen, weil Berit heißt schlicht und ergreifend Bund oder auch Vertrag. Eigentlich müssten wir nicht vom Alten und Neuen Testament sprechen, sondern vom Alten und Neuen Bund. Das macht noch mehr Sinn, wenn wir uns damit jetzt heute mal ein bisschen näher befassen. Es geht nämlich in der Bibel um Bundesschlüsse. Gott schließt Bündnisse mit uns Menschen. Und der gesellschaftliche Hintergrund unseres Jahrhunderts, der hilft uns jetzt nicht sehr viel weiter, um den Begriff Bund zu füllen. Da sind wir mit Testament vertrauter. Ja, ein Testament wird auch heute noch aufgesetzt. Klar, da fragt man auch manchmal schon, hast du denn schon dich mal beschäftigt, aber in einem gewissen Alter, ne, das auch aufzusetzen. So, es ist der letztwillige, schriftliche Wille, die Erklärung, wie jemand die Verteilung seines Vermögens nach seinem Tode festlegt. Ja, das ist gut, darüber nachzudenken. Aber das Wort Bund, in welchem Zusammenhang begegnet dir das Wort Bund heutzutage noch? Also ich meine jetzt nicht, wenn es dir zu bunt wird. Ich meine das Wort Bund mit D geschrieben. Wer schließt heute noch einen Bund? Das gibt es. Gelegentlich wird sogar die Ehe mit dem Wort Bund in Verbindung gebracht. Manchmal sagt man, ich trete in den Bund der Ehe ein. Das klingt ja auch schon so wie, hä, was willst du? So, was machst du, was hast du vor? In den Bund der Ehe, das klingt da fast wie so eine poetische Ausschmückung des Wortes Ehe. Ehe, wie sie heute gelebt wird, und das müssen wir einfach wissen, ist kein gutes Beispiel für das, was in Zeiten der Bibel unter Bund verstanden wurde. Es wäre schön, wenn es das wäre. Die Ehe heutzutage, die ja manchmal vom Aussterben bedroht ist, ist kein gutes Beispiel dafür. Wenn wir weiterschauen, was begegnet uns da an Worten? Was für Konzepte? Was kommt dir in den Sinn? Und ich habe gemerkt, so, es sind reichlich reduzierte Worte. Wenn ich über den Naturschutzbund nachdenke oder über den Arbeiter-Samariter-Bund, das ist ja gut, aber es hilft uns in unserem Kontext nicht so viel weiter, genauso wie der Staatenbund ein Zusammenschluss von souveränen Staaten ist. Aber was meint denn eigentlich Bund in unserem Kontext? Was hörten die Israeliten damals, wenn dieses Wort erklang? Sie hörten vor allem Blut. Und sie hörten eine unauflösliche Verbindung. Das beides hörten sie. Schon alleine, dass dieses Wort Berit im Hebräischen mit Bund übersetzt wird, das lässt uns erahnen, was da vorging. Es wird abgeleitet von einem Verb, das Schneiden bedeutet. Und das macht ein bisschen stutzig. Wieso denn schneiden? Was wurde denn da bitte geschnitten? Im Hebräischen steht übrigens, wenn wir in den Urtext gucken, nicht ein Bund wurde geschlossen. So ist es in unseren Bibeln heute übersetzt. Sondern ein Bund wurde geschnitten. Beispielsweise 1. Mose 15. An diesem Tage schnitt Gott einen Bund mit Abraham. Dieser Ausdruck, ein Bund schneiden, umfasst eine Handlung, die ist völkerkundlich bei vielen Volksständen rund um den Globus als Blutsbund bekannt. Heute noch. Oder Blutsfreundschaft. Viele von euch wissen, ich bin zwar in Hamburg geboren, aber in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Ziemlich weit oben im Norden. Aber nicht ganz so weit oben, nämlich im Kreis Segeberg. Und wer im Kreis Segeberg aufwächst? Ne? Ihr ahnt, worauf ich hinaus will. Der ist immer mal wieder auch auf dem Kalkberg in Bad Segeberg. Und was schaut ihr euch da so an? Ich weiß, viele von euch fahren da jedes Jahr hin. Und ehrlich gesagt, in diesem Jahr war ich auch mit meiner Familie jüngst da. Großartig. Die Karl-May-Festspiele, die sind absolut zu empfehlen. Also mal Hand aufs Herz. Wer war schon mal da? Ey, Leute, großartig. Wer noch nicht da war, es ist wirklich eine Empfehlung. Und was da so fasziniert, na, jetzt müsste ich die Musik einspielen. Winnetou und Old Shatterhand, die beiden Blutsbrüder, die haben eine Blutsfreundschaft geschlossen. Ging eigentlich gar nicht. Die waren doch verfeindet. Wir können doch nicht die mit dem Colt kommen. Wir können ja nicht die Cowboys und die Indianer, die können doch jetzt nicht zusammenkommen. Die beiden konnten. Und die waren bereit, alles für den anderen zu tun. Alles. Sogar sein Leben hinzulegen. Warum? Weil sie einen Blutsbund geschlossen hatten. Im Psalm 25 heißt es, die sind Vertraute des Herrn, die ihn fürchten. Er weiht sie ein in seinen Bund. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das für heute und drüber hinaus, dass Gott uns neu einweiht in seinen Bund. Dass wir erleben, was es heißt, Gott als Bundespartner und Jesus als Blutsbruder zu haben. Jesus ist dein Blutsbruder. Hat sich mit dir verbündet, bis aufs Blut. Das sind starke Sichtweisen, die uns definitiv wachsen lassen in unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir es ein Stückchen mehr gewahr werden und verstehen, was ist eigentlich damit gemeint. Etymologische Forschung weisen darauf hin, dass zu der Zeit, als die Menschheit noch in Stammesgesellschaften zusammenlebte, da wurden Bündnisse in Form eines Blutsbundes geschlossen. Das ist auch, sagen wir mal, in der Menschheitsgeschichte ist das einfach nachweisbar. Bei jedem Bundesschluss floss Blut. Ohne Blutvergießen war ein Bund nicht gültig. Wir würden heute sagen, ohne Unterschrift ist der Vertrag nicht gültig. Das macht stutzig. Weil wir in der Bibel sehen, wie das immer wieder aufgenommen wird. Bis hin zu Hebräer 9, wo geschrieben steht, und es wird fast alles mit Blut gereinigt. Nach dem Gesetz und ohne das Blut ausgegossen wird, geschieht keine Vergebung. Hier wird es nochmal auf eine andere Ebene gehoben, da kommen wir nochmal zum Schluss drauf zu sprechen. Wie wichtig Blut in der Bibel ist. Und Missionare sind bei ihren Bemühungen, unerreichte Volksstämme mit dem Evangelium zu verkündigen und zu erreichen, immer wieder auch mit dem Blutsbund konfrontiert worden, so dass manche Missionare einen Blutsbund geschlossen haben, um überhaupt Zugang zu bekommen zu den Völkern. Das Verständnis, das jedem Blutsbund zugrunde liegt, ist dasselbe, das uns auch in der Bibel offenbart wird. Nämlich welches? Das Leben oder die Seele des Fleisches ist im Blut. Es geht ja nicht nur um irgendwas Körperliches oder um sich irgendwie zu ritzen oder Gewalt anzutun. Nein. Bei einem Blutsbund verbinden sich zwei Menschen durch das gegenseitige Konsumieren des Blutes des Bundespartners oder durch Vermengen ihres Blutes in einem ganz besonderen Bundesritus so miteinander. Und jetzt müssen wir genau gucken, dass die Leben, die Seelen der beiden miteinander verbunden werden. Das steckt dahinter. Also wir werden miteinander eins. Ein so gewonnener Blutsfreund steht in einer anderen Beziehung als mein leiblicher Bruder. Ein Blutsbund ist unauflöslich. Das ist das Höchste, was es gab. Das eine ist das eigene Blut. Dann gab es aber auch einen Ritus, der immer wieder nachzuweisen war, bei dem das Eigenblut durch das Blut eines Tieropfers ersetzt wird. Also nicht mein Blut fließt, sondern das Blut von Tieren fließt. Stellvertretend sozusagen. Stellvertretend muss ein Tier sterben als Bundespartner. Aber das Blut hat trotzdem diese Bedeutung, so dass das Blut aufgefangen wird und die Bundespartner werden damit besprengt. Also zum Beispiel der Bundesschluss des Volkes Gottes am Berg Sinai. Da wurden Tiere geopfert und das Blut wurde aufgefangen und an den Altar für Gott und auf das Volk Gottes als die Menschen besprengt. Die beiden Bundespartner wurden mit Blut besprengt und hier an der Stelle vereint. Sie haben einen Bund geschlossen, geschnitten. In jedem Fall ist das Entscheidende, was den Bund besiegelt, immer das Blut. Der Schnitt kann an mir vorgenommen werden oder eben am Opfer, am Tier. Und es hatte einige Rechten und Pflichten, so ein Bund. Also zunächst einmal, wenn ich in einem Stamm gelebt habe, das hat mich aus dieser Stammesverbindung herausgelöst und in die Blutsbruderschaft hineingesetzt. So wie bei Winnetou und Old Shatterhand, das war klar. Die waren einander mehr verpflichtet als ihrem eigenen Stamm. Wenn zwei Menschen sich so aus den Stämmen miteinander verbanden, dann entstand quasi ein neuer Mensch. Und das war klar, sie haben einander gewarnt vor Gefahren, sie waren füreinander da, das ganze Haus wurde mit eingeschlossen sozusagen. Und es war klar, wenn jemand mit dem anderen in so einen Blutsbund getreten war, dann gehörte er nicht mehr sich selbst. Er lebte sozusagen ein gemeinsames Leben mit seinem Blutsbruder, wie in zwei Körpern. Und daraus haben sich viele Pflichten auch entwickelt. So beispielsweise Verteidigungspflicht, das war klar. Ich gebe alles für dich. Ich verteidige dich bis aufs Blut. Natürlich. Mit Gefahr für Leib und Leben, da konnte man sich auf den Schutz, auf die Macht des anderen Partners verlassen. Das war eindeutig. Aber genauso mit dem ganzen Besitz. Also mit meinem Besitz bin ich für dich da und umgedreht. Und auch für die verbliebenen Nachkommen. Wenn einer der Blutsbrüder verstarb, dann war das ganz klar, ich war für deine Nachkommen ebenso da. Das ist zum Beispiel ganz stark zu sehen im Bund, den Jonathan und David schlossen. Was hat das eigentlich für weitreichende Auswirkungen gehabt? Jonathan war ja Sohn von König Saul, der im Verlauf der Geschichte ja den David sehr heftig verfolgte, bis auf den Tod. Er wollte ihn umbringen. Und beide verband aber, den Jonathan und David, so eine starke Liebe, dass sie einen Blutsbund schlossen. Und dann lesen wir, als Saul, also der Vater Jonathans, versuchte, den David zu töten, da half ihm Jonathan natürlich. Er war ja sein Blutsfreund. Er verhalf ihm zur Flucht. Oder David, der hatte Möglichkeiten, Saul zu töten. Aber das verbot sich. Warum? Weil er hatte Achtung vor Saul. Er war ja schließlich der Vater seines Blutsbruders. Und dann gibt es eine spannende Begebenheit. Nachdem Jonathan gestorben war, da wird David gewahr, dass es doch einen Sohn gab, den einzigen Sohn von Jonathan, den Mephibosheth. Die Geschichte finde ich überragend. Auf meiner Bibelschule sind wir über diese Geschichte immer wieder in Stolpern gekommen, also im Stolpern positiv. Wir sind immer wieder stecken geblieben und haben gesagt, also wir haben den schon liebevoll Mephi genannt. Mephibosheth, der war ein an den Füßen Gelähmter. Der war behindert, so dass er auf Hilfe anderer angewiesen war. Und dann wurde David eines Tages gewahr, das gibt doch noch den Mephi. Den gibt's doch noch da. Lass den holen zu mir. Bringt ihn zu mir. Und Mephibosheth das war ihm überhaupt nicht lieb. Es steht, dass er große Angst hatte. Warum hatte der Angst? Naja, er war ja nun mal der Enkel von Saul, der David an den Kragen wollte. Und jetzt leben die nicht mehr und jetzt holt er sich Mephi. Und was lesen wir dann geschrieben? Er wusste ja gar nicht um den Blutsbund, den David mit seinem Vater geschlossen hatte, geschnitten hatte. Und dann lesen wir in 2. Samuel 9. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit mit dir tun, um deines Vaters Jonathan willen, und will dir das ganze Ackerland deines Vaters Saul zurückgeben. Er beschenkte ihn mit ganz viel Vermögen. Und jetzt kommt die Krönung. Du aber sollst täglich mit mir zu Tisch essen. Ich meine mit König David. Da gab das mal so einen feist gedeckten Tisch. Täglich. Du bist nicht einmal bei mir und kannst Audienz haben. Du bist täglich an meinem Tisch. Er aber fiel nieder und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich es bin? Mephi hat sich wie einen toten Hund gesehen. Und er hat gesagt, was verdiene ich denn hier deine Zuwendung? Der hat das überhaupt nicht verstanden. Und ihr Lieben, ich glaube, so geht es uns manchmal. Dass wir das überhaupt noch nicht gecheckt haben, was sich hinter Bund verbirgt. Und dass unser Bundespartner sagt, komm in meine Gegenwart. Und wir denken, weiß gar nicht, ob ich da hin will. Weil ich habe ja auch dies und jenes verbockt. Und außerdem war ich dann so fromm letzte Woche. Und dann kommen wir in die Gegenwart Gottes. Und was sehen wir da? Einen reich gedeckten Tisch. Und dann sagt Gott, fürchte dich nicht. Du sollst übrigens jeden Tag hier mit mir zu Tisch essen. Können wir das annehmen? Das müssen wir annehmen. Das musste Mephi. Der war im Bund sozusagen noch drin. Das war ihm gar nicht klar. Nun denkst du, oh, wann habe ich denn einen Bund mit Gott geschlossen? Du bist in einem viel größeren Bund drin. Und in den hast du dich eingehakt. Und da kommen wir gleich zu. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir verstehen, was sich dahinter verbirgt. Wenn in der Bibel von Bundschneiden berichtet wird, dann knüpft der Bund an dieses vorhandene Wissen an. Was damals natürlich klar war, das Verständnis der Leser. Die wussten, wie ein Blutsbund geschnitten wird. Und ich gehe mit euch diese Zeremonie einmal in 10 kurzen Punkten durch. Ich werde nicht müde, das nochmal zu machen. Der Blutsbund wird erstmal im Inhalt festgelegt. Manchmal wurde es sogar schriftlich dokumentiert. Man besprach, wofür treffen wir uns hier, was ist der Bundesinhalt. Dann wurden Geschenke ausgetauscht, bis hin zum Tausch von Waffen oder auch von Kleidung. Dann wurde der Bund geschnitten. Und dieses gemeinsame Blutsband wurde hergestellt. eine Einheit des Blutes des Lebens. Dann wurde ein Bundesschwur abgelegt. Und bei den Hebräern schien das üblich gewesen zu sein, dass nicht das eigene Blut geschnitten wurde, sondern stellvertretend Tiere geopfert wurden. Und dann wurden die Tiere, ihr müsst euch das so vorstellen, die wurden zerteilt und die Tiere wurden dann auf den Boden gelegt in verschiedenen Teilen. Und dann sind die Bundespartner Hand in Hand miteinander durch diese Teile gegangen und haben sich angeschaut, wie diese Teile da liegen. Und dann haben sie gesagt, mir soll es so ergehen wie diesem Tier, wenn ich den Bund breche. Das haben sie sich geschworen. Dann wird der Bund versiegelt. Wenn man einen eigenen Schnitt vorgenommen hat, dann wurde beispielsweise Blut an Blut gerieben und anschließend Salz in die Wunde gestreut. Warum? Damit eine bleibende Narbe entsteht. Es versiegelt und ich kann es immer sehen. Das ist mein Blutsbruder. Ich habe einen Blutsbund geschlossen. Dann werden Erinnerungszeichen hergestellt. Zum Beispiel ein Steinhaufen wird aufgerichtet. Wenn ihr das lest in der Bibel und denkt, warum haben sie denn da jetzt Steine aufgerichtet oder einen großen Gedenkstein? Deswegen. Manchmal wurden Teile der Bundesvereinbarung in ein Kästchen eingeschlossen oder in eine Lederhülle eingenäht, damit sie am Körper getragen werden können. Am Hals, am Arm oder ein Baum wurde gepflanzt. Und dann kommt es zu den Segnungen und den Flüchen. Die werden laut ausgerufen. Die rufen miteinander die Segnung aus und die Flüche von dem, was geschieht, während sie da gehen, wenn jemand den Bund bricht. Das wird nicht geflüstert, das wird geschrien. Und dann gibt es häufig eine Namensveränderung als bleibendes Zeichen. Und zwar erweitert der Bundespartner den Namen, seinen Namen mit dem des Bundespartners oder um Teile, um einfach zu zeigen, ich bin nicht mehr der, der ich mal war. Ich bin ein Teil von dir. Ich nehme einen Teil deines Namens in meinem Namen an. Und umgedreht. Und häufig wurde der Bund vor dem Herrn geschlossen. Gott wird als Richter einbezogen. Und anschließend wird gegessen. Und zwar richtig feist. Ein gemeinsames Bundesmahl. Ihr Lieben, wir müssen das vor Augen haben. Das ist mir wichtig, dass wir das bei dem Thema Bund verstehen. Vielleicht können wir das einfach mal so machen, dass einer zu mir nach vorne kommt. Ich gucke mal jemanden, der auch irgendwie was Jacken- oder Sakko-mäßiges trägt. Vielleicht, Kevin, darf ich dich bitten, mal nach vorne zu kommen? Kevin, das ist sehr schön. Mit dir wollte ich schon immer mal einen Bund schließen. Kevin, wir kommen zusammen und werden uns erstmal einig darüber, was wollen wir eigentlich? Du bist ja jemand, der ganz viele Lebensmittel anbaut, Selbstversorger, alles organisch, das ist beste Bioware. Also bei dir kann man alles bekommen und ich bin immer mit meinem Stamm auf Suche nach Nahrung. Wir haben eher Waffen und sind am Kämpfen und merken so, wir brauchen Nahrung, aber finden die selten, aber wir können Schutz bieten. Und ihr werdet häufig überfallen, weil eben du ja so gut anbaust und deine ganzen Gemüse- und Obstsorten sind so hoch begehrt und die sollen dir genommen werden. Und jetzt schließen wir einen Bund und sagen, ich werde dich schützen und werde immer für dich da sein mit meinem Stamm. Das konnte man auch als ein Repräsentant machen. Und du sagst, und wir sind für euch da und ihr könnt immer von unseren Erzeugnissen her essen. Und da werden wir uns einig. Und wir beide würden jetzt zum Beispiel Tiere zerteilen, die würden wir auslegen und dann würden wir sagen, wir kommen uns überein darin, tauschen unsere Sakkos. Schau mal. Ziehen die an. Ich hoffe, ich passe bei dir rein. Ja. Hat schon mal besser gestanden. Aber wir beide würden uns jetzt so sehr übereinkommen, dass wir sagen, wir gehen jetzt Hand in Hand durch diese Tierteile und würden einfach marschieren und uns dieses Versprechen erneuern. Und ich sage dir, ich schütze dich, was immer kommt. Und du sagst, ich versorge dich. Und ne, ich bin für dich da, ihr werdet keinen Hunger leiden. Und wir gehen durch diese Tierteile und dann rufen wir laut aus, das, was positiv ist, aber auch, wir gucken, wie hier die ganzen zerteilten Stücke liegen und wir sagen, so wird es uns gehen, wenn einer den Bund bricht. So wird es uns gehen. Und das machen wir ein paar Mal. Das Schöne ist nachher, dass wir noch zusammen speisen. Wir werden heute Kaffee trinken zusammen. Ja, das ist unser Bundesmahl. Kevin, vielen Dank. Du bekommst deinen Sakko wieder. Da fühlst du dich wohler drin. Danke dir. Und wir machen das einfach insofern, als oi, 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 alles, ich werde dich beschützen. Und wir gucken einfach, dass wir die Auswirkung, diese Vehemenz dessen vor Augen geführt bekommen. Dass wir nicht nur darüber reden, sondern sagen, ja, das haben wir erlebt. Und ich weiß, wie wir da gegangen sind. Und ich weiß noch, ich habe das Blut noch an den Schuhen. Ich weiß das. Und wir haben noch etwas aufgerichtet. Vielleicht haben wir hier noch ein paar Steine hingestellt. Und wir haben uns das draufgeschrieben. Und wir machen das als Repräsentanten für unseren ganzen Stamm. In der Bibel finden wir verschiedene Bünde von verschiedenen Menschen. Aber Gott, der Bündnisse mit den Menschen schließt, da haben wir die vier Großen im Alten Testament. Der Bund mit Noah, der Bund mit Abraham, der Bund mit dem Volk Gottes am Berg Sinai und der Bund mit David. Und ich möchte auf einen Bund möchte ich eingehen. Den Bundesschluss mit Abraham. Der wird sehr ausführlich geschildert. Und da fällt etwas auf und das möchte ich euch mal zeigen. Der Text aus 1. Mose 15 heißt, der Herr sagte, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes der Länge nach in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Wahrscheinlich waren die zu klein. Ein paar Verse weiter lesen wir Folgendes. Als die Sonne untergegangen war und es ganz dunkel geworden war, sah Abraham auf einmal einen rauchenden Schmelzofen und eine brennende Fackel. Die fuhren zwischen den zerteilten Tieren hindurch. Auf diese Weise schloss der Herr damals mit Abraham einen Bund. Also Abraham zerteilt die Tiere, legt die Hälften links, die anderen Hälften rechts gegenüber, sodass in der Mitte ein Weg entsteht, wie eine kleine Straße, zwischen diesen Tierkadavern. Und dann wird es dunkel. Und er sieht was Komisches. Ein Ofen, in dem er Metalle zum Schmelzen bringt, eine brennende Fackel auf dieser Gasse. Die fahren durch die Tiere hindurch. Wie sonderbar, fast unheimlich. Kann man sich irgendwie keinen Reim drauf machen? Was spielt sich da ab? Die Tiere sind symbolisch für die Bundespartner. Das haben wir schon verstanden. Die Tiere wurden getötet, zerteilt und sie stehen für das Schicksal, das den trifft, der den Bund bricht. Klar. Und indem jetzt die Bundespartner diese heftige Tierstraße sozusagen entlang gehen, identifizieren sie sich mit dem Schicksal der Tiere. Es ist, als wenn man sagen würde, mir soll es so ergehen wie diesem Tier, wenn ich den Bund breche. Das ist also eine ganz feierliche, eidliche Bekräftigung des Bundes. Und zwar in der Form einer Selbstverfluchung. Weh mir, wenn ich das Abkommen breche. Statt zu sagen, ich halte den Bund, ich verspreche dir das, sagt man eher, das passiert mir, wenn ich den Bund nicht breche. Und das war damals eine besonders starke, eine krasse Form, einen Schwur zu leisten, seine Treue zu versprechen. Beim Propheten Jeremia wird von einer ähnlichen Begebenheit berichtet. Dort klagt Gott die Oberschicht von Juda an, weil sie eben den Bund mit ihm gebrochen haben. Und er sagt, ich will die Männer, die meinen Bund übertreten haben, die Worte des Bundes nicht gehalten, den sie von mir geschlossen haben, wie das Kalb machen, dass sie entzweigeschnitten und dazwischen den Stücken hindurchgegangen sind. Genau das soll ihnen blühen. Die Leute hatten ein Abkommen mit Gott geschlossen, haben sich aber nicht daran gehalten. Die sind doch durch die Teile gegangen. Und Gott hat ihnen versichert, ich halte mich dran und ihr müsst euch dran halten. Aber sie haben es nicht getan. Und dann sagt Gott, euch wird es gehen wie diesem Kalb. Ich gebe sie in die Gewalt ihrer mordgierigen Feinde. Und Geier und Schakale werden ihre Leiche fressen. So lesen wir. Mit anderen Worten, ihr werdet genauso getötet und zerstückelt wie dieses Stier, wie dieses Kalb. Weil ihr den Bund gebrochen habt. Zurück zu Abraham. Wer geht denn hier durch die Tierleichen? Abraham? Nein. Normalerweise gingen beide Bundespartner diesen Weg entlang, so wie Kevin und ich eben. Aber Abraham ist hier nur Zuschauer. Er beobachtet die Szenerie. Gott lässt ihn sogar in einen Schlaf fallen. Und in dem Schlaf redet er mit ihm. Und er ist ganz präsent. Er sieht, wie ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme zwischen den zerschnittenen Tieren hin und her gehen. Was bedeutet das? Zwei göttliche Personen waren der Bundespartner. Gott der Vater und Jesus der Sohn, der später die gesamte Menschheit vor Gott repräsentieren sollte. Für ihn ging Abraham stellvertretend hindurch. Jesus ging für Abraham diesen Weg. Wie sonst sollte Gott und Mensch sich so tief nochmal verbinden können? Und ein rauchendes Feuer, das war in der Bibel immer schon ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Am Berg Sinai erschien Gott dem Mose in Feuer und Rauch, in der Wüste Feuersäule. Gott selbst schreitet zwischen den Tieren hindurch. Er versichert Abraham, dass er ein verlässlicher Bundespartner sein wird. Und das versichert er ihm mit dem denkbar stärksten Mittel, was es nur gab. Wenn irgendjemand es nicht nötig gehabt hätte, da sind wir uns doch einig, dann doch Gott, oder? Gott, der nicht lügt, der die Wahrheit selber ist. Warum geht er diese extra Meile? Er passt sich dem damaligen Verfahren an, vom Bundesschloss, damit jeder begreift, Gott steht zu seinem Wort, komme, was wolle. Da ist Verlass auf ihn. Und zwar sowas von. Im Grunde ist die ganze Geschichte der Bibel die Geschichte eines Bundes. Des Bundes Gottes mit uns Menschen. Und die Bundesgeschichte Gottes, die gipfelt in den neuen Bund. Alles das, was das Alte Testament schon darlegt, ist nur eine Schau auf das, was kommen sollte. Jesus wird Mensch, damit er alle Menschen sozusagen für den Stamm Menschen vor Gott repräsentieren kann. Er ist der Menschensohn, der vor Gott eintritt, für die gesamte Menschheit. Er schließt den Bund mit Gott. Wenn ein Stamm einen Blutsbund mit einer anderen Person treten wollte, dann brauchte es eine Person, die diesen Bund schnitt. Und alle anderen kamen mit rein in diesen Bund. Und im neuen Bund verbindet sich Gott mit den Menschen durch Jesus. Durch das Blut von Jesus. Wisst ihr, wo dieser Bund geschnitten wird? Am Kreuz von Golgatha. Da ist der Ort, wo der neue Bund geschnitten wird. Jesus vertritt alle Menschen. Und er allein ist der, der ohne Sünde ist. Aber er leidet wegen der Sünde der Menschen am Kreuz. Dort fließt sein Blut zur Vergebung. Es ist das Blut des Bundes, mit dem Menschen für immer mit Gott verbunden werden können. In Matthäus 26 lesen wir diese Worte. Während sie aßen, nahm Jesus ein Laib Brot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den neuen Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Jesus ist Gottes Bundesbeauftragter. Er schließt im Auftrag Gottes den neuen Bund mit seinem Volk. Und genau das setzt uns frei, mit Gott im Bunde zu sein. Es ist vollbracht. Wir dürfen uns sowas von hundertprozentig sicher sein. Wenn du zweifelst, ob du bei Gott angenommen bist, ob deine Beziehung zu Gott tragfähig ist, dann musst du das vor Augen nehmen. Diesen Bund, den Gott mit dir geschnitten hat. Wenn wir das nächste Mal Abendmahl feiern, könnte das eine Möglichkeit sein, dass du das einfach auch nochmal an der Stelle in einem neuen Bewusstsein tust. Jesus ist dein Blutsbruder und hat sich selber und sein Leben für dich gegeben. Er ist treu, selbst wenn wir untreu sind.